bin vorsichtig nach der Einweihungsfeier. Nicht selten war es ganz laut. Bevor der Predigt wollte ich nur sagen, unser Bruder Klaus Holzberger am Freitag hat Geburtstag gehabt. Und wir möchten dich herzlich begrüßen, deinen Geburtstag, und wünschen dir alles Gute in diesem neuen Jahr. Wir freuen uns, dass du zu unserer Gemeinde kommst, und beten wir, dass wir für dich ein Segen sein können, wie wir auch erwarten, dass du uns ein Segen bist. Bist du schon ein Segen? Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Ich möchte heute Morgen Epheserbrief Kapitel 2 aufschlagen. Brief von Paulus an die Ephesern und das zweite Kapitel. Danke fürs Wort. Schön zu hören, was der Herr euch bei der Seelsorgerkonferenz beigebracht hat. Das ist schön. Danke für die Mitteilung. Das war sicherlich eine Bereicherung für euch. Es war uns indirekt eine Bereicherung, das von dir zu hören. Sehr schön. Gibt es Aufnahmen von dem? Sehr schön. Vielleicht können wir, wenn jemand die Vorträge hören wollen, vielleicht könnte das sind schon bestellt, alles klar. Gut, schon erledigt. Sehr schön. Ich habe eine Frage für euch heute Morgen. Bist du tot oder lebendig? Bist du tot oder am Leben? Du sagst, das ist eine dumme Frage. Ich bin hierher gekommen. Wenn ich tot wäre, hätte ich nicht im Gottesdienst kommen können. Aber ich möchte heute Morgen in Epheserbrief Kapitel 2 eine andere Form von Tod betrachten, was Paulus zu den Ephesern sagt. Und er sagte in Vers Kapitel 1, ist es ein Lobpreis zu Gott, was Gott, der Vater, durch Jesus Christus in seine Gemeinde tut, zu seiner Ehre. Das ist, was eigentlich das Thema des ganzen Buches ist. Eigentlich ist die Gemeinde und was Jesus durch die Gemeinde tut. Und in dem ersten Kapitel gibt er diesen Lobpreis. Und am Ende Kapitel 1 hat er dann ein Gebet. Er sagte, was er für diese Leute betete. Und eines von seinen Gebetsanliegen, eines war, dass sie in Erkenntnis von Gottes Wort wachsen, aber auch, dass sie persönlich die Stärke oder die Kraft Gottes erfahren. Vor allem, wie er Jesus von dem Toten auferweckt hatte. Und dann fängt er in Kapitel 2 mit diesem Wort. Ich möchte Kapitel 2, Verse 1 bis 10 vorlesen. Auch euch hat Gott auferweckt, die ihr tot wart in eure Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesem hatten auch wir einst alle unser Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich möchte kurz beten. Herr, dein Wort ist wahr. Sprich du durch mich heute, dass dein Wort klar verstanden wird und dass Jesus vor allem groß gemacht wird. Amen. In dieser Stelle spricht Paulus zu seinem Geschwister. Er sagt ganz überraschende Worte: Ihr wart tot. Nun, wenn du sagst, dass jemand tot ist, ist eigentlich das Ende. Ist es eigentlich das Ende des Lebens? So fängt es nicht an. Das ist das Ende des Lebens, denken wir. Jemand, das nicht wirklich erlebt, bis er gestorben hat. Aber hier spricht Paulus in der Vergangenheit. Er sagt: Ihr wart tot. Und in die erste Verse, was er an dieser Stelle uns sagen möchte, ist, was Gott durch deine Stärke, durch seine Kraft in Gläubigen, in diese Menschen getan hatte. Aber erst, um Gottes Kraft zu zeigen, musste er die schwierige, die unmögliche, düstere Lage, geistige Lage von diesen Geschwistern betonen. Und das ist, was er in den ersten drei Verse macht. Er sagte: Auch euch, ihr wart tot. Wenn du das als Punkt für diesen drei Verse geben würde, er spricht von: Ihr seid tot. Ihr wart tot. Wenn wir an den Tod denken, ist es eine unmögliche Lage. Man kam nicht raus. Man ist tot. Inwiefern ist ein Ungläubiger, jemand, der Jesus nicht kennt, inwiefern ist er tot? Also er spricht hier von einem geistlichen Zustand, weil er sagte: Ihr wart tot in eurer Vergehungen und Sünden. Das müssen wir merken. Wenn jemand Jesus nicht kennt, ist er in den Sünden und Vergehungen tot. Nun, das bringt nur mehr Fragen. Aber das müssen wir erst merken. Es ist ein geistlicher Zustand. Wir sprechen nicht von einem physikalischen Zustand. Du bist, ich glaube, alle die Augen sind auf. Okay, manchmal, wenn man predigt, denkt man, dass ein paar tot sind. Okay. Aber bin ich auch schuldig gewesen, wenn ich auf meinen Kaffee verzichtet habe, weiß ich. Aber ihr seid physikalisch lebendig heute. Aber bist du geistlich lebendig? Oder bist du geistlich tot in Vergehungen und Sünden? Also diese Worte, Tod und Vergehungen und Sünden, haben eine Beziehung miteinander grammatisch. Also in der Griechisch gibt es, es ist ganz geniale Sprache für den Neuen Testament, weil es gibt eine Beziehung zwischen die Worte, zwischen Tod und das Wort Vergehungen und Sünden, was Dativ ist. Nur das zu sagen. Ich werde nicht mehr grammatisch eingehen, das ist nicht das Ziel heute. Aber es geht darum, zu klären. Das könnte, Tod in Vergehungen, könnte etwas kausal. Das ist, du bist tot, weil du in Sünde bist. Okay? Du bist tot, weil du Sünde bist. Aber es könnte auch, so wir sagen, so Wirkungskreis, den nennen das, oder Sphäre. Das heißt, du bist tot in deine Sünden. In diesem Zustand. Von der Griechisch her könnte es so oder so bedeuten. Aber ich denke, alle beide haben einen wichtigen Punkt hier. Wir sind tot, weil wir Sünder sind. Denke an, woher Sünde gekommen ist. Die ersten Sünder waren Adam und Eva. Sie waren vollkommene Menschen. Sie haben nie gesündigt. Sie haben alle möglichen Bäume, von denen sie essen dürfen. Aber nur ein Baum war denen verboten. Und Gott sagt: Wenn ihr von diesem Baum esst, in dem Moment, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und sie sind nicht auf einmal Herzinfarkt gestorben. Sie haben von dem Baum gegessen, aber sie waren in dem Moment geistlich tot. Und so kann Paulus tausende Jahre später sagen: Ihr wart auch tot in eure Sünden. Sünde bringt den Tod. Den Tod ist eine Trennung. Wenn jemand stirbt, sind wir von dem Person getrennt. Wir können nicht mehr mit denen reden. Sie sind nicht mehr in unserer Gegenwart. Wir können die nicht mehr drücken. Sie sind nicht bei uns. Wir sind von denen getrennt. Und das ist, was der Tod ist. Es ist eine Trennung. Und der geistliche Tod ist eine Trennung von deinem Schöpfer. Deswegen Adam und Eva im Garten haben bemerkt, dass sie nackt waren und haben sich versteckt, weil sie nicht Gott sehen können. Die Beziehung war unterbrochen. Sie waren tot in Vergehungen und Sünden. Es ist eine unmögliche Lage. Nicht, weil die Ärzte das nicht heilen können, nicht nur, sondern weil wir selber uns nicht von diesem Lager bringen können. Nun, ich möchte klären, wenn jemand stirbt, physikalisch stirbt, jemand tot ist, bewegen sie sich nicht mehr. Okay? Sie reagieren nicht darauf, wenn du mit denen sprichst. Okay? Sie sind einfach in Ruhe. Okay? Sie können nicht mehr. Und ich möchte nur sagen, wenn das so der Fall wäre, dass wir ganz nicht reagieren können, dann ist es hoffnungslos für uns. Und eigentlich ist es der Fall. Es ist hoffnungslos. Trotzdem sagt Gott uns, dass wir Buße tun müssen. Wir kommen später dazu. Aber nur zu sagen, wir sind tot, nicht weil wir nicht mehr denken können oder nicht mehr einen Wille haben, sondern wir sind tot, weil unsere Beziehung mit Gott so unterbrochen ist, dass wir nicht mehr ihm sehen können. Ohne Gottes Eingriff gibt es keine Hoffnung. Matthäus 3 spricht auch, dass wir Sünder sind, weil Johannes der Täufer sagt zu dieser Sünde, diese Tod in ihren Vergehungen waren. Ich lese es ganz kurz. Er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er hat zu toten Menschen gesprochen, geistlich tot, aber er sagt ihnen, tut Buße. Kommt weg von euren Sünden, von euren Vergehungen, tut Buße. Und sowas kann nur Gott in Gang bringen. Wir sind tot in unseren Sünden. Nun, in diese Verse spricht er, wie es aussieht. Also manchmal kommen wir jetzt an eine Stelle und wir lesen das. Tod in unserer Vergehung und Sünden. Vielleicht, wenn du in der Bibel liest, allein zu Hause, und denkst, Mensch, ich verstehe das nicht. Du liest das wieder und wieder, verstehst es nicht. Manchmal die beste Lösung, etwas zu verstehen, ist weiterzulesen. Was sagt er danach? Und in den nächsten Versen wird das auspacken, wie das ausschaut, warum oder wie wir in Vergehungen und Sünden tot sind. Er sagte, ihr seid tot in eurer Vergehungen und Sünden, in Vers 2, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Also wir sind tot, aber wir wandeln noch. Wir waren tot in unser geistigen Zustand. Aber wir haben immer noch gewandelt. Nun, das Wort muss wir auch klären. Ich denke, wandeln, ich denke, okay, ja, gehe in die Fränkische Schweiz, Wanderweg und ja, schön, wandeln. So, aber wenn Paulus sagt wandeln, hat es auch eine andere Bedeutung. Er spricht von Lebenswandel. Ich möchte eine andere Stelle aufschlagen, denn ich muss nicht weiter suchen. Es ist in diesem gleichen Brief, vielleicht eine Seite rechts von dir, von dieser Stelle, und zwar in Kapitel 4, Vers 1. Weil Paulus ist ein Lieblingswort von ihm. Und im Vers 1 von Kapitel 4 fängt er an mit der praktischen Seite, wie das Leben als Christ ausschauen sollte in der Gemeinde. Und er sagt in Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also er meint nicht so richtig wandeln auf dem Wandelweg. Er meint was anderes. Er spricht von einem Lebenswandel. Und eigentlich ist ein ganz geniales Beispiel. Also im Kapitel 5, sieht es nochmal. Er sagt in Kapitel 5, Vers 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Und Vers 8 sagt es nochmal. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, gläubige Menschen, die Jesus kennen, können, sollten wandeln, im Licht wandeln. Aber sagt in Kapitel 2, haben wir auch früher gewandelt. Wir waren auch auf einem Wandelweg. Also ich mag dieses bildliche Sprache. Aber wenn du überlegst, wenn du auf einem Wandelweg bist, weiß nicht, wie du das machst, okay? Versuche ich, so auf dem Weg zu schauen, okay? Was kommt zunächst? Kommt ein Stein? Kommt ein Baumwurzel? Kommt ein kleines Bach oder ein Pfütze? Oder was weiß ich, oder Treppen. Ich muss schauen, damit ich Entscheidungen treffen kann, wo geht mein Fuß hin? Auf dem Weg, auf dem Platz, oder muss ich ein bisschen springen, oder so weiter. Okay? Manchmal, leider, schaue ich nicht genau auf den Weg, und dann, ja, passiert was. Ne? Komme ich auf mein Gesicht, also ganz nah an irgendeinem Wandelweg, darf ich es sehen. Also, so was passiert, wenn ich nicht in Weisheit wandle. Und so ist es im Leben. Jeden Tag, ob du willst oder nicht, wandelst du. Einen Schritt. Du sagst, ich mache keinen Schritt. Nein, du machst einen Schritt. Wenn du das machst, hast du schon eine Entscheidung getroffen? Eine Entscheidung nach den anderen. Es ist ein Wandelweg. Und Paulus sagt, ihr habt vorher gewandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das heißt, von außen sind wir tot oder beeinflusst von bösen Mächten in diesem toten Weg. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Zeitlauf spricht ja von Zeitalter. Alter, das ist das Wort Zeitalter, das ist auch in 1. Korinther 1,20 so übersetzt worden. Zeitgeist. Ihr seid früher, bevor ihr zum Glauben gekommen seid, habt ihr nach dem Zeitlauf dieser Welt gewandelt. Ihr habt gehört oder erfahren, gewusst, gelernt, wie macht die Welt? So mache ich. Zeitlauf dieser Welt. Es gibt einen Zeitgeist. Und so haben sie gelebt. Nun, vielleicht sagst du, aber das ist nicht so persönlich, das ist nur unbegreiflich. Aber Paulus nennt jetzt jemanden, der eigentlich viel mit diesem Zeitlauf zu tun hatte, diesem Zeitalter. Und zwar sagt er auch gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Interessant, er spricht von einem Persönlichkeit. Er spricht von dem Teufel. Er wurde aus dem Himmel ausgeschmissen und er sagte, er ist am Wirken. Das Wort Wirken hier hat mit Energie zu tun. Energizo, energeo. Zu Energie reinzubringen, was zu wirken. Das ist außen, sind wir beeinflusst, waren wir als ungläubige Menschen beeinflusst von diesen bösen Mächten. Nun, du sagst, aber das wollte ich nicht. Das wollen wir nicht, sowas folgen. Es ist interessant, Leute denken, also Jesus nachzufolgen, Jesus seinen Weg zu gehen. Ich möchte nicht meine Freiheit abgeben. Was Paulus sagt hier, ihr wart nicht in Freiheit. Ihr wart gebunden. Ihr wart gefesselt von dieser Welt, von dem Zeitgeist. So wart ihr vorher. Deswegen brauchst du diese göttliche Kraft, dass du frei kommen kannst. Aber es ist nicht nur von außen, sondern wir sind auch innerlich tot. Vers 3 sagt er, unter diesem hatten auch wir einst alle unsere verkehrten Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Also drei Dinge nennt er hier. Unsere Begierden. Wir haben nach unseren Begierden gelebt. Das heißt, wir wollten unseren Weg gehen. Wir haben nach unserer Selbstsüchtigkeiten, unserer Begierden gelebt. Nach unserem eigenen Willen des Fleisches. Und sogar unsere Natur war so beschrieben. Wir waren Kinder des Zorns. Kinder des Zorns. Es spricht hier nur fast nebenbei, aber von dem Zorn Gottes. Das heißt, sie waren Kinder, die zu diesem Ziel gekommen sein mussten. Kinder des Zorns, den Zorn Gottes erfahren müssen, weil sie Sünder sind. Nun, diese Beschreibung ist ganz düster. Nicht so schön. Und manche Dinge hören wir ungern. Aber Paulus sagt es im Klaren. Und was er uns betont, ist nicht, dass es hoffnungslos ist mit Gott. Weil hier fängt die Scharniere, hier fängt der Umkehrpunkt. Bis zu diesem Punkt sind wir tot in unseren Sünden, in unseren Vergehungen und Sünden. Der Zeitlauf dieser Welt, der Fürst dieser Welt hat uns unter seiner Macht. Unsere Herzen wollen nicht anders. Aber Vers 4 sagt er, Gott aber. Eine andere Übersetzung, aber Gott. Wir waren hoffnungslos. Wir waren nichts. Wir hatten keine Zukunft außer den Zorn Gottes. Aber Gott. Wir waren unter diesen bösen Mächten. Unsere Willen waren gebunden. Wir waren blind in unseren Sünden. Aber Gott. Liebe Leute, Paulus beschreibt ein düsteres Bild, aber er gibt dir heute Hoffnung, weil der ewige, wahre Gott hat in diese böse Situation eingegriffen. Aber Gott. Gott will nicht, dass seine Schöpfungen, die er geschaffen hat, diese Zorn erleben müssen. Er will nicht, dass sie unter dieser bösen Macht bleiben. Er möchte in jedem Leben eingreifen. Aber Gott. Was wir in dieser Verse lesen, sind deine Hoffnung. Hier sind die einzige Hoffnung, die du hast. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Du warst tot, aber dein Gott ist barmherzig. Und nicht nur barmherzig, sondern reich an Barmherzigkeit. Das Wort kann reich bedeuten, es kann auch so Überfluss bedeuten. So viel hat er. So ist die Bedeutung hier. Er hat Überfluss, so viel von Barmherzigkeit für die Menschen. Der Klaus hat heute vom Psalm 103 gelesen, wo er sagte, in Vers 8, ich lese ganz kurz, er sagte Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Aber Gott, der barmherzige Gott, hat dich lieb. Deiner vielen Liebe, die er uns zeigte. Er sagte, hat um seiner vielen lieben Willen, womit er uns geliebt hat, hat er uns, er spricht zu gläubigen Menschen, hat er uns vom Toten lebendig gemacht. Wir waren tot. Es sah hoffnungslos aus, aussichtslos. Kein Arzt könnte helfen. Keine Religion könnte helfen. Kein System, keine Denkweise. Aber Gott. Doch, er kann dich lebendig machen. Was macht Gott für uns? Was bietet er die Menschheit an? Ewiges Leben. Tod in unsere Sünden, aber wir können lebendig sein. Und er sagt das, ganz interessant, er sagt das, der Jesus oder der Gott hat uns, das ist ein langer Satz, also schwer, man muss das ganze Satz lesen, also Paulus, das ist fast ein Satz, diese ganze Stelle, und ich lese kurz rein in Vers 5, er sagte, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Mit Christus lebendig gemacht. Und wir lesen das schnell rüber, aber das ist absolut notwendig. Weil Gott hat uns Leben erworben durch seinen Sohn. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus Christus wurde von Gott gesandt. Gott wurde Mensch, damit er für deine Schuld, für deine Vergehungen und Sünden am Kreuz sterben könnte. Du warst tot. Jesus musste auch tot sein, damit er dich lebendig machen könnte. Er musste in dem Totenreich hineingehen. Er musste sich mit dem Tod identifizieren. Ganz. Er hat sein Leben geopfert, abgegeben. Es war kein von ihm missverstanden. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu sterben. Ich bin gekommen, mein Leben zu opfern. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe mein Leben. Freiwillig. Weil ich für die Menschheit sterben will. Gott wurde Mensch. Der Jesus Christus ist in unserer Stelle am Kreuz gestorben. Er wurde nicht genagelt auf dem Kreuz, sondern sein Herz wurde gebrochen. Die Sünde der Welt auf ihm gebracht. Deine Sünde, meine Sünde, die Sünde von diesem ganzen Umgebung, von Brand, von Nürnberg, die ganze Sünde, was am Wochenende begangen wurde, in München, in ganz Deutschland, in der ganzen Welt. Nicht nur, was am Wochenende passiert ist, sondern für alle Zeit. Alle Sünde der ganzen Welt wurde auf Jesus gebracht. Er wurde Sünde gemacht, der keine Sünde kannte, damit wir frei gesprochen werden können, damit wir leben können. Und er ist tatsächlich gestorben. Bevor er starb, sagte er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der Vater hat sich von seinem Sohn getrennt, tot, wegen meinen Missetaten und deinen. Aber dieser Mensch, dieser Gottmensch ist nicht im Grab geblieben, sondern er sagt in Kapitel 1 von Epheserbrief, dass er, Gott, mit seinem wirksam seine Kraft ihm aus den Toten auferweckt hatten. Jesus Christus, 3 Tage im Grab, damit keine einen Zweifel haben können, dass er wirklich gestorben ist. Und ist am 3. Tag, Sonntag früh, ins Leben gerufen, auferweckt worden. Und du, wenn du mit Jesus identifizierst, wenn du Jesus Christus als deine einzige Hoffnung annimmst und an ihm glaubst, bist du mit Christus in seinem Tod, aber auch in seiner Auferstehung identifiziert für die Ewigkeit. Du bist tot, aber Jesus kann dich lebendig machen. Nun ist die Frage, wie kann jemand sicher sein, dass er mit Christus gebunden ist, dass er wirklich dieses Leben erworben hat. Sollen wir einfach hoffen, mein Bestes tun, damit hoffentlich Gott mich dann in den Himmel bringt, weil Jesus für die Sünde aller Menschen gestorben ist? Jesus fordert von uns nur eines. Und zwar, was wir in Verse 8 und 9 lesen. Er sagte, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Was muss man tun, um gerettet zu werden? Du musst einfach mit deinem ganzen Herzen glauben und aus Wahrheit sehen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Dass du die Hölle verdient hast. Dass deine Sünde Jesus am Kreuz genagelt hat. Du musst einfach sagen, ich will nicht diese Sünde mehr. Ich will nicht in diesem toten Leben leben. Ich will in Jesus leben. Und glaub an den Herrn Jesus Christus, dass er das für dich voll und ganz getan hat. Und die Bibel sagt, wenn du das glaubst, mit deinem Herzen, wirst du gerettet werden. Nun, das ist nicht meine Verheißung. Das ist nicht etwas, das diese Gemeinde ausgedacht hatte. Das sagt die Bibel hier selbst, durch Glauben. Nun, vielleicht musste ich an Jesus Christus glauben, aber was auch dazu machen, hinzufügen. Weil, also, ich sollte ein gutes Leben führen, dann, ich glaube an Herrn Jesus Christus, klar, aber dann tue ich diese anderen Dinge auch, ich tue meinen Teil, Jesus hat seinen Teil gemacht und dann wird's gut, oder? Vers 9 macht es, 8 macht es ganz klar. Er sagt dieses Wort, ihr seid aus Gnade gerettet. Gnade. Nun, das Wort Gnade haben viele Meinungen, was das bedeutet. Aber in der Bibel ist eine ganz klare Bedeutung. Im Kurzen, Gnade ist Gunst, aber unverdient. Unverdiente Gunst. Ich habe es nichts, ja, was erworben, ich habe nicht viel gemacht und dann kriege ich was dafür, diese Gnade, sondern es ist unverdient. Unverdiente Gunst. Und Gott sagt, ihr seid gerettet. Aber es ist gar nichts verdient. Aus Gnade. Aus Gnade. Ich gebe ein Beispiel. Du willst nach Nürnberg mit dem Zug fahren. Fährst du mit deinem Fahrrad zum Bahnhof. Du sperrst dein Fahrrad dort mit deiner Fahrradkette und lässt es da, sperrst es ab und gehst du nach Nürnberg. Und du bist da und kommst zurück, dein Fahrrad ist weg. Jemand hat es gestohlen. Mann, muss nach Hause Fuß laufen, das Ganze beschwert dich und alles. Und dann ruft die Polizei natürlich und ja, sie haben eine Meldung bekommen, sie haben dein Fahrrad gefunden, die wissen, wo es war. So jemand, auch den du kennst. Was machst du denn? Du kannst, du hast das Recht zu sagen, okay, sollte er Strafe auf alle Fälle bekommen. Er hat mein Fahrrad gestohlen. Das ist Gerechtigkeit. Hat dieser Mann auch verdient. Du kannst aber barmherzig sein. Du kannst sagen, naja, er musste ein Fahrrad haben, ein paar Tage. Ich lasse es einfach und ich nehme meinen Vater zurück, aber keine Strafe kommt er. Ne? Das ist Barmherzigkeit. Das ist barmherzig sein. Oder du könntest sagen, Mensch, weißt du was? Du, ich weiß, wir waren Freunde vorher und so und dann jetzt stiehlst du mein Fahrrad, aber weißt du, ich schenke dir mein Fahrrad. Ich gebe es dir einfach. Das ist Gnade. Das hat der Mensch gar nicht verdient. Er hat die Strafe verdient. Aber du zeigst ihm Gnade. Das ist, was Gott uns anbietet. Alles klar? Ja, Gnade. Das ist Gnade. Wir haben nichts verdient. Wir haben nur die ewige Verdammnis verdient, weil wir gegen einen ewigen, heiligen Gott gesündigt haben. Das ist eine unangenehme Wahrheit, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Aber was schön ist, ist, dass Gott dir nicht Gerechtigkeit zeigen möchte. Auch nicht nur Barmherzigkeit. Er ist reich in Barmherzigkeit. Er möchte dich Gnade zeigen. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, er spricht von seiner Liebe und er sagte, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, Straftäter, Diebe waren, dass er, weil wir Sünder waren, für uns gestorben ist. Liebe Leute, das ist Gnade. Die Voraussetzungen, wie gesagt, du musst es glauben. Du kannst nicht es erwerben. Es sagt hier, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Eine Gabe kann man nicht verdienen. Weihnachtsgeschenke, normalerweise, bezahlen nicht meine Kinder dafür. Normalerweise. Ja, nimmer. Hä? Weihnachtsgeschenke kommen kostenlos. Dürfen Sie es einfach auspacken? Müssen Sie es auspacken? Aber wenn Sie sagen, na, ich glaube nicht, dass es für mich ist, sage ich, aber doch, ich habe es für dich gekauft, ich habe es wirklich besorgt und genau gewickelt, ist genau für dich. Ich will es nicht. Sie haben es nicht aus Glauben angenommen. Gottes Gabe ist es an dich und an mich. Und auch wenn du weiter zweifelst, er sagte, nicht aus Werken. Keine Werken bringen uns ein Millimeter nahe zu unserem heiligen Gott. Jesaja 64, Vers 5 sagt, dass unsere gute Werke so wie dreckige Kleidung sind. Unangenehm. Absolut keinen Wert sind unsere Werke. Alles nur durch den Glauben. Er sagte, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ich möchte dich fragen heute, bist du tot oder am Leben? Wenn du sagst, weißt, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich heute sterben würde, ich im Himmel eingeladen würde. Oder ob ich die ewige Hölle erfahren musste. Habe ich auch jahrelang erfahren, als ich jünger war. Und du brauchst einfach mit jemandem zu reden. Jemand, der sicher ist. Jemand, der sicher weiß, dass wenn er stirbt, er in den Himmel kommt. Die Bibel sagt, Gott gibt dir, schenkt dir ewiges Leben, wenn du an Jesus glaubst. Mein ewiges Leben ist schon angefangen, weil ich an den Herrn Jesus allein glaube. Und ich bin mir sicher, wenn was heute passiert, dass ich in Gegenwart Gott sein wird. Nicht, weil ich guter Mensch bin. Ich kann euch sagen, ich bin gar kein guter Mensch. Frag meine Mama. Aber ich weiß, ich habe einen guten, gnädigen, barmherzigen Gott, der eingegriffen hat und in meine Stelle am Kreuz gestorben ist und meine Strafe genommen hat. Heute kannst du das machen. Paulus sagte, glaube an den Herrn Jesus und wirst du gerettet werden. Er sagte, ruf den Herrn Jesus an und wirst du gerettet werden. Zwei verschiedene Stellen, aber er sagte gleich, ruf ihm an. Glaub, dass er das machen kann. Und er verspricht dir, kannst du das heute feststellen, dass du nicht mehr der Kinder des Zorns bist, dass du nicht mehr tot bist, sondern dass du am Leben bist und dass du mit Christus auferweckt worden bist. Kennst du den Herrn Jesus? Und wenn du Jesus kennst, wenn du ein Gotteskind bist, ja, viele hier, die Jesus kennen, hast du Sehnsucht nach dem alten Leben? Wie die Ägyptern oder wie die Israeliten wirklich Sehnsucht hatten nach dem alten Leben in Ägypten, nach dem Leben in dem Tod? Oder bist du froh, dass du vom Leben, vom Tod zum Leben gerufen bist? Freue dich heute. Lass, egal was heute in deinem Leben läuft, schwierige Sachen vielleicht, du hast einen Felsen. Du bist am Leben, wenn du Jesus kennst. Und lass das dein Leben steuern. Als Kind des Lichts. Am Leben und nicht tot. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du nicht willst, dass jede oder dass viele im Verdammnis gehen. Du liebst jeden Mensch hier in diesem Raum heute. Und Herr, ich bete, wenn es jemand hier gibt, der Jesus nicht kennt, dass sie wirklich von unter der Macht des Fürsten dieser Welt kommen und in dem Reichtum deines Lichts kommen. Danke, Herr, dass du für uns gestorben bist in unserer Stelle. Danke für diese Sicherheit in dir. Danke, dass es nicht auf mich liegt. Sonst hätte ich keine Hoffnung. Meine einzige Hoffnung ist Jesus und ihn gekreuzigt, begraben, auferstanden. Amen.